Radio SRF.
Echo der Zeit. Die BDP feiert ihren 5. Geburtstag.
Wir sind heute gut unterwegs, ohne großen Lärm zu machen, mit viel Arbeit, mit Realitätssinn, und wir politisieren mit Freude für die Sache.
Aus dem Wahlverein für Bundesrätin Wittmer-Schlumpf ist eine eigenständige Partei geworden. Dann, der pakistanische Taliban-Chef Massoud ist tot. Was heißt das für die Terrororganisation und was für die pakistanische Regierung? Und schließlich, mach's wie Obama.
People, for a lot of reasons, just simply don't trust big institutions. Unfortunately for you, they don't even necessarily trust the media. But the most trustworthy thing is what they hear from their friends.
Der soziale Netzwerker des US-Präsidenten zeigt Unternehmen, wie man moderne Medien besser nutzt. Im Zentrum stehen die Freunde. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler und mit den Nachrichten mit Kevin Kohannes.
Die BDP hat heute an ihrer Parteiversammlung in Chur das 5-jährige Bestehen gefeiert. Vor den Delegierten sagte BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die Partei sei gut aufgestellt, wegen all jener Frauen und Männer, die mit Freude für die Sache politisierten. An der Parteiversammlung wurden auch Parolen zu Volksabstimmungen gefasst. So beschlossen die Delegierten die Nein-Parole zur Familieninitiative der SVP. Zudem sagt die Partei Nein zur 1:12-Initiative und Ja zur Erhöhung des Vignettenpreises. Die pakistanische Regierung hat die Tötung des Taliban-Anführers Hakimullah Massoud durch eine US-Drohne scharf kritisiert. Der US-Botschafter ist wegen des Angriffs ins Außenministerium zitiert worden. Der Informationsminister bezeichnete die Tötung des Taliban-Führers als einen Angriff der amerikanischen Regierung auf die Friedensgespräche mit den Taliban. Die pakistanischen Taliban haben inzwischen ihren neuen Anführer gewählt. Nachfolger des getöteten Hakimullah Massoud ist Saeed Massoud, der auch Saina genannt wird, wie die Taliban meldeten. Nach dem Anschlag auf ein Parteilokal der griechischen rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte fahndet die Polizei intensiv nach den Tätern. Die Behörden in der Hauptstadt Athen haben inzwischen bestätigt, dass es sich bei den beiden getöteten Männern um Mitglieder von Goldene Morgenröte handelt. Ein dritter Mann wurde verletzt. Der Anschlag ist von allen griechischen Parteien verurteilt worden. Ein Regierungssprecher sagte, die Justiz werde entschlossen gegen die Täter vorgehen. Die italienische Regierung sieht sich mit neuem Ungemach konfrontiert. Die oppositionelle Fünf-Sterne-Bewegung hat gegen die parteiunabhängige Justizministerin Anna Maria Cancellieri einen Misstrauensantrag eingereicht. Grund dafür sind abgehörte Telefongespräche der Ministerin. Sie soll sich für die Haftentlassung einer Unternehmerin eingesetzt haben, die wegen Bilanzfälschung und Kursmanipulationen im Gefängnis sitzt. Die Unternehmerin wurde Ende August aus gesundheitlichen Gründen in den Hausarrest versetzt. In der Bretagne in Frankreich haben mehrere tausend Menschen gegen die Politik der Regierung protestiert. Sie demonstrierten gegen Massenentlassungen und die umstrittene Ökosteuer auf Lastwagen. Die Einführung dieser Steuer ist von der Regierung von Präsident Hollande bereits hinausgeschoben worden. Zum Protest aufgerufen hatten verschiedene Gewerkschaften. Zum Sport. Für Roger Federer war heute beim Tennisturnier von Paris im Halbfinal Schluss. Ueli Reist.
Roger Federer verliert gegen Novak Djokovic in 3 Sätzen, 6:4, 3:6 und 2:6. Damit ist für Roger Federer das Turnier von Paris zu Ende und die Vorbereitung auf den Welttourfinal in London beginnt. Das ist die inoffizielle Tennisweltmeisterschaft zum Saisonabschluss. Es treten die besten 8 der Weltrangliste an und heute wurde ausgelost, wer in welche Gruppe spielt. Roger Federer trifft erneut auf Novak Djokovic, auf Juan Martín del Potro und Richard Gasquet. Der zweite Schweizer an diesem Turnier, Stanislas Wawrinka, ist in einer Gruppe mit Rafael Nadal, David Ferrer und Thomas Berdych. Der Schweizer Autorennfahrer Fabio Leimer ist Meister der GP2-Serie, der zweithöchsten Stufe vor der Formel 1. Er sicherte sich den Gesamtsieg im zweitletzten Rennen in Abu Dhabi. Im Formel 1-Qualifying zum Grand Prix der Vereinigten Arabischen Emirate von morgen fährt für einmal nicht Sebastian Vettel am schnellsten, sondern sein Teamkollege Mark Webber. Vettel wird Zweiter vor Nico Rosberg. Sauberfahrer Nico Hülkenberg fährt wieder vorne mit und wird Sechster. Der zweite Sauberfahrer Esteban Gutierrez, 17.
Das Wetter. In der Nacht und morgen Vormittag fällt teils kräftiger Regen oder ab 1200 bis 1600 Metern Schnee. Am Nachmittag zeigt sich wieder vielerorts die Sonne bei rund 11 Grad im Norden und 15 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. 5 Jahre BDP. Die Partei wächst, aber nur langsam. Der Taliban-Chef ist tot, aber Pakistan bleibt unter Druck. Der Nachfolger ist nicht besser.
Khan Syed Massoud ist ein Mann, der sicher in der Tradition der vorherigen Führer steht, der bereits jetzt viel Blut an den Händen hat. Und man darf, glaube ich, nicht hoffen, dass er einen moderateren Kurs fahren wird.
Sagt der Experte. Dann Auge um Auge. Nach der Ermordung von 2 Rechtsextremen wächst in Athen die Angst vor Racheakten. Tweet für Tweet. Seit dem Stimmenfang von Barack Obama steigt bei Unternehmen das Interesse an den sozialen Medien. Und ein Jahr nach Sandy.
Beach is 100% gone, the boardwalk is 100% gone, so there's no protection.
Die amerikanische Ostküste rund um New York will endlich besser geschützt werden vor Wirbelstürmen. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Die jüngste nationale Partei feiert. Die bürgerlich-demokratische Partei, die BDP, ist 5 Jahre alt. Doch auch bei ihr wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Nach dem Achtungserfolg bei den nationalen Wahlen geht es in den meisten Kantonen nur noch in kleinen Schritten vorwärts. Inlandredaktorin Christine Wanner.
1. November 2008. Eine neue Partei stellt sich vor, die bürgerlich-demokratische Partei Schweiz. Notgedrungen. Ausgeschlossen von der SVP im Kanton Graubünden, abgespalten im Kanton Bern, gegründet im Kanton Glarus nach der Wahl von Evelyn Widmer-Schlumpf zur Bundesrätin. Die BDP Schweiz sollte bürgerliche, konstruktive Politik machen, anständig sein und zuverlässig.
Slalomfahren verschieben wir auf die Pisten. Hüst und Hot, je nach Windlage, das überlassen wir den anderen.
Oder in den Worten des damaligen Bundesrates Samuel Schmid.
Wir haben uns nicht zu legitimieren, meine Damen und Herren. Gesinnungsgemeinschaft reicht.
So etwas hat es noch nicht gegeben in der Schweiz. Eine Partei mit 2 Bundesräten, aber ohne Fraktion, mit 4 Mitgliedern im Nationalrat und 3000 Parteiangehörigen. Heute, 5 Jahre später, hat die BDP ihre Fraktion im Bundeshaus, die Mitgliederzahl hat sie mehr als verdoppeln können und 17 kantonale Sektionen gegründet. Stark ist sie in den Gründerkantonen Graubünden, Bern und Glarus. In diesen Kantonen stellt die BDP auch ihre insgesamt 4 Regierungsmitglieder. In den Parlamenten ist sie drittstärkste Kraft. In den Kantonen Aargau, Zürich und Thurgau politisiert die BDP mit eigener Fraktion. Doch sonst fällt sie kaum ins Gewicht. Im Kanton Freiburg haben die BDP-Vertreterin und der BDP-Vertreter sogar zur CVP gewechselt. Für den Politologen Marc Bühlmann von der Universität Bern bedeutet das:
Das weist darauf hin, dass die Personaldecke eben nach wie vor relativ dünn ist, auch wenn die Partei von sich behauptet, bereits rund 7000 Mitglieder zu haben.
Und in der Romandie holt die BDP kaum Stimmen. Die BDP habe kein Personalproblem, entgegnet Parteipräsident Martin Landolt.
Dort, wo man bei Null begonnen hat, ist es schwieriger, so groß zu werden wie in den Stammländern, wo wir die größte Partei sind. Das braucht weiterhin natürlich Konsequenz und auch viel Geduld. Aber wir können immerhin feststellen, dass, glaube ich, die Richtung stimmt und dass wir eigentlich genauso weitermachen wollen wie bisher.
Weiter wie bisher. Die Gesinnungsgemeinschaft und das Abgrenzen zur SVP reichen dafür aber nicht. Die BDP braucht ein klareres inhaltliches Profil. Erste Schritte hierzu sind getan. Sie hat die Energiewende früh begrüßt und auch den automatischen Informationsaustausch. Politologe Marc Bühlmann sieht die größte Herausforderung jetzt darin:
Wie schafft es die Partei, sich noch stärker zu positionieren, sich zu profilieren und eben endlich dieses Etikett des Wahlvereins für ihre Bundesrätin zu verlieren?
Frau Widmer-Schlumpf ist nach wie vor eine ganz wichtige und sicher die bekannteste Persönlichkeit in unserer Partei. Wir haben uns aber auch zum Ziel gesetzt, natürlich, dass wir uns zunehmend von ihr emanzipieren können, diese Abhängigkeiten reduzieren.
Entgegnet Parteipräsident Martin Landolt. Weiter ungeklärt ist das Verhältnis zur Partnerin CVP. Das sollte aber bald ändern, erwartet Politexperte Bühlmann.
Hier wird die Partei mindestens im nächsten Jahr, also 2014, beginnen müssen, Nägel mit Köpfen zu machen, damit man dann für die Wahlen effektiv als Team auftritt. Man hat ja bereits angekündigt, dass man gemeinsame Listen anstrebt und wie diese Teamarbeit genau aussehen sollte.
Angesichts der 17 kantonalen Sektionen hat die BDP aber ein kleines Gewicht in den Kantonen. Dort, aber auch auf nationaler Ebene, stellt sich die Frage, in welchem Maß sie weiter wachsen und sich selber festigen kann oder ob sie dauerhaft auf eine starke Partnerin angewiesen sein wird.
Schon oft wurde Hakimullah Massoud für tot erklärt. Diesmal aber stimmt es. Eine US-Drohne hat den pakistanischen Taliban-Chef in Nordwaziristan getroffen. Er soll für den Tod zahlreicher amerikanischer Soldaten in Afghanistan verantwortlich sein, aber auch für brutale Anschläge in Pakistan. Trotzdem reagierte die Regierung in Islamabad eher verhalten, ja sogar empört. Wieso eigentlich? Die Frage geht an Willi Germund, freier Asienkorrespondent in Bangkok.
Die Regierung von Premierminister Sharif hat seit ihrem Amtsantritt versucht, Friedensgespräche mit den Taliban-Milizen in Pakistan aufzunehmen. Just an diesem Wochenende soll es fast soweit gewesen sein, dass eben endlich eine Regierungskoalition mit Vertretern der Taliban, der Extremisten, reden würde. Und da ist dann dieser Drohnenangriff dazwischen gekommen. Deswegen hat die Regierung recht verhalten reagiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade in Kreisen des mächtigen Militärs sehr starke Vorbehalte gegen einen Dialog mit Massoud geherrscht haben, weil sie ihn unter anderem auch verantwortlich machen für einen Mord an einem General vor anderthalb Monaten.
Jetzt kann man sicher sagen, die geplanten Friedensgespräche sind für einige Zeit vom Tisch, oder?
Naja, die Regierung hat heute gesagt, es habe trotzdem Kontakte gegeben, aber man muss wohl davon ausgehen, dass der Nachfolger von Hakimullah Massoud jetzt erstmal damit beschäftigt sein wird, seine Position zu stärken und abzusichern. Er hat da sicher keine Zeit für Gespräche und auch sicher sehr wenig Lust dazu im Augenblick. Hinzu kommt natürlich auch, dass ohnehin diese Gespräche sehr stark in Frage gestellt waren, weil es in den letzten Wochen eben auch sehr schlimme Anschläge gerade in Peshawar gegeben hat, die auf Regierungsseite starke Vorbehalte hervorgerufen haben.
Massoud ist bei einem Drohnenangriff umgekommen, wie andere Taliban-Chefs vor ihm. Genau diese Drohnen sind nun der pakistanischen Regierung ein Dorn im Auge. Sie treffe zu viele Unschuldige, sagt sie. Aber kann man wirklich darauf verzichten, wenn sich doch zeigt, wie erfolgreich sie sind in der Terrorbekämpfung?
Ja, die pakistanische Regierung hat schon während der vergangenen Jahre immer wieder argumentiert, dass es sich bei den Drohnenangriffen, die ja ferngesteuert werden, um eine Verletzung der nationalen Souveränität handelt. Auf der anderen Seite ist das aber eine öffentliche Position, die vor allen Dingen auch beibehalten wird, um nationalistische Gefühle in der Bevölkerung zu befrieden. Hinter den Kulissen hat es während der ganzen vergangenen Jahre in Wirklichkeit eine relativ gut funktionierende Zusammenarbeit gegeben. Es hat Informationen seitens der Pakistaner an die Amerikaner gegeben, um ihnen zu helfen. Und die Pakistaner sind einfach nur nicht bereit, öffentlich zuzugestehen, dass sie im Grunde diese Drohnenangriffe auch nicht völlig daneben finden.
Hakimullah Massoud galt als ausgesprochen gefährlich. Die Amerikaner hatten ein Lösegeld von 5 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Wie stark schwächt Massouds Tod nun die Taliban?
Das ist recht schwierig zu beurteilen im Augenblick. Auf der einen Seite war Massoud jemand, der sich also mit brutaler Gewalt durchgesetzt hat, auch in den eigenen Reihen. Er hat im Grunde 30 verschiedene Gruppen am Ende angeführt, die alle durch Einschüchterung und Geld loyal gehalten worden sind. Man muss abwarten, ob der neue Führer in der Lage sein wird, die Disziplin so aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite wird auch die pakistanische Regierung versuchen, nun verstärkt mit einzelnen Gruppen zu verhandeln und zu reden, weil sie hoffen, dass sie dadurch die pakistanischen Taliban spalten können und über lokale Friedensvereinbarungen sozusagen weiterkommen als über eine Verhandlung mit einem zentralen Führer.
Sie haben es erwähnt, der neue Mann an der Spitze ist bereits bekannt. Was weiß man von ihm?
Also Khan Syed Massoud stammt wie sein Vorgänger aus der Region Waziristan in der Nähe der Grenze zu Afghanistan. Und traditionell hat immer ein Massoud während der vergangenen Jahre die pakistanischen Taliban angeführt. Hinzu kommt, dass Syed Massoud, wie der neue Führer heißt, seit etwa einem halben Jahr eine Abteilung dieser Taliban geführt hat, die sozusagen zuständig ist für die Ausbildung, das Training und die Planung von Selbstmordattentätern und Selbstmordattentaten. Es ist also ein Mann, der sicher in der Tradition der vorherigen Führer steht, der genauso radikal ist, der bereits jetzt viel Blut an den Händen hat und man darf, glaube ich, nicht hoffen, dass er einen moderateren Kurs fahren wird.
Das waren Einschätzungen von Willi Germund. Er arbeitet als Asienkorrespondent in Bangkok. 12 Patronen, 2 tote Männer und 1 Schwerverletzter, das ist offenbar alles, was die griechische Polizei gestern vor dem Parteibüro der rechtsextremen Goldenen Morgenröte in Athen vorfand. Von den Tätern fällt bisher jede Spur. Sie hatten von einem Motorrad aus gezielt auf die Menschengruppe geschossen. Nun wächst in Griechenland die Sorge, politische Morde könnten sich häufen. Rodothea Seralidou.
Die beiden Täter sollen nach Angaben der Polizei vor dem Büro der Goldenen Morgenröte im Vorbeifahren von einem Motorrad aus das Feuer eröffnet haben und danach geflüchtet sein. Bei den Opfern handelt es sich um einen 20-jährigen und einen 23-jährigen Mann. Beide sollen Mitglieder der Goldenen Morgenröte gewesen sein. Ein weiterer 29-jähriger Anhänger der Organisation schwebt in Lebensgefahr. Nicht nur die Identität der Täter, auch das Tatmotiv bleibt noch unklar. Die griechische Regierung zeigt sich fest entschlossen, Licht ins Dunkel zu bringen. Simos Gevikoglou, griechischer Regierungssprecher: Wer auch immer hinter dem tödlichen Übergriff steckt, unsere Demokratie, die Justiz und unsere Gesellschaft werden mit Härte gegen die 2 Mörder vorgehen. Die Polizei versucht nun, die Aufnahmen einer nahen Überwachungskamera auszuwerten, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Als Versuch einer politischen Destabilisierung werten Presse und Politiker den Übergriff. So auch Petros Tatsopoulos von der linken Oppositionspartei Syriza. Es handelt sich ganz klar um eine Provokation, um eine Tat, die unabhängig von ihrem tatsächlichen Motiv objektiv zur Destabilisierung des politischen Lebens führt. Das Schlimmste, was wir machen könnten, wäre da zuzubeißen. Das würde einen Teufelskreis auslösen. Und wer würde davon profitieren? Die Faschisten selber. Die Goldene Morgenröte unterdessen zeigt sich bestürzt und macht die griechische Regierung und ihren Kampf gegen die Organisation mitverantwortlich für die Morde. So sagte der Pressesprecher der Partei, Ilias Kassidiaris, den griechischen Medien: Seit über einem Monat machen Regierung und Medien die Goldene Morgenröte zur Zielscheibe. Deshalb verlangen wir nicht nur die beispielhafte Bestrafung der Täter, sondern auch der Anstifter. Seit dem tödlichen Messerangriff auf einen linken Rapper am 18. September greifen Regierung und Justiz härter gegen die rechtsradikale Partei durch. Der Parteichef Nikos Michaloliakos und weitere führende Mitglieder der Partei sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Erst vor wenigen Tagen wurde deshalb der Goldenen Morgenröte auch der staatliche Geldhahn zugedreht.
Das war ein Bericht von Rodothea Seralidou. Und hier noch ein Hinweis. Bis Ende 2016 soll das AKW im französischen Fessenheim nördlich von Basel stillgelegt werden. Fessenheim gilt als Symbol für die Energiewende, die Präsident Hollande seinem Land versprochen hat. Mittelfristig soll der Anteil an Atomstrom in Frankreich von heute 75% auf 50% gesenkt werden. Doch der Plan stößt auf Widerstand.
Personne ne comprend cette décision qui pour nous paraît absurde parce qu'il s'agit réellement juste d'une manœuvre politique.
Niemand verstehe den Entscheid, Fessenheim stillzulegen, sagt eine Gewerkschafterin. Der Entscheid sei absurd, ein politisches Manöver. François Hollande und sein Ziel einer neuen Energiepolitik. Hören Sie mehr dazu in unserer Wochensendung International morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr. Barack Obama und die sozialen Netzwerke. Bei diesem Stichwort wird derzeit vielen Leuten etwas mau. Big Data steht für sie für Big Brother USA, für Überwachung pur. Doch gerade Obama hat zuvor wie kein anderer Politiker vor ihm aufgezeigt, wie man Facebook, Twitter oder Google Plus auch für sich selbst nutzen kann. Er verdankt ihnen das Image eines Präsidenten, der seine Wähler auf eine andere Art auf modernen Kommunikationswegen ansprechen kann. Unternehmen können davon viel lernen, findet jedenfalls Teddy Goff, ein Vordenker in Obamas Wahlkampfteam. Charles Liebherr hat ihn am Rande eines Vortrags in Zürich getroffen.
Er ist eines der unscheinbaren digitalen Wunderkinder aus dem Wahlkampfteam von Barack Obama. Teddy Goff ist jung und smart, er sitzt locker im Sessel, der Anzug zerknittert, rot gestreiftes Hemd, keine Krawatte. Teddy Goff lächelt verschmitzt. Nein, Obama hätte die Wiederwahl auch ohne ihn geschafft, keine Frage.
He'd have been just fine without us, trust me. He'd have been elected in any case.
Vielleicht. Vielleicht hätte er aber nicht so deutlich gewonnen ohne Teddy Goff und sein Team. 200 Redakteure, Fotografen, Programmiererinnen, Videojournalistinnen, Webdesigner. Sie nutzten das Internet so konsequent für ihren Wahlkampf, wie das bisher noch keine andere politische Formation machte. Immer einer gleichen zentralen Vorgabe folgend, erklärt Teddy Goff.
The individual has so many more ways to do what they want, when they want it.
Jeder einzelne Wähler entscheidet autonom, was er im Internet anklickt, anschaut, wegklickt. Er allein entscheidet, welche Informationen er erhalten will, wann und wo es ihm passt und was er davon an Freunde weiterleitet.
So the question for us is how we can.
Darum mussten wir uns die Frage stellen, wie wir uns da einklinken können in das, was unsere Wähler für wichtig halten. Das ist die zentrale Lektion, welche Teddy Goff nun Firmen erteilen möchte, dass sie früher oder später die gleiche Erfahrung machen, dass sie akzeptieren müssten, dass Facebook, Twitter und Co. eine neue Realität geschaffen hätten.
It's not enough to say, here's our message and we're going to put it in front of you. Nobody has to listen to that.
Vorbei die Zeit zu sagen, hier ist unsere Botschaft, bitte lesen. Heute müssen sich Parteien und Firmen fragen, was wollen meine Kunden von mir? Um das herauszufinden, haben Goffs Leute riesige Datenberge durchforstet. Sie verlinkten öffentliche Wählerregister mit Statusmeldungen ihrer Wähler in sozialen Netzwerken rund um die Uhr. Sie kontaktierten ihre Anhänger immer wieder persönlich, wollten von ihnen wissen, was sie gerade beschäftigt. All diese Informationen flossen in der zentralen Datenbank zusammen. Niemand tat dies je zuvor so konsequent und mit solch technischer Raffinesse.
What analytics allows us to do is serve them individually with what they want.
Die kontinuierliche Analyse unserer Daten hat uns erlaubt, jeden einzelnen Wähler individuell zu betreuen. Wir mussten unsere Wähler also nicht mehr segmentieren in Gruppen. 19 Monate dauerte Obamas Wahlkampf. Mit jedem Tag trafen die Botschaften ihr Zielpublikum genauer. So hielten Goffs Leute ihre Wählerinnen bei der Stange. Was früher Wähler waren, sind für Teddy Goff heute Konsumenten. Was für die Demokratische Partei galt, gilt heute im gleichen Maß auch für Unternehmen, ist Goff überzeugt. Kommt die Botschaft an, entstehe Vertrauen.
People, for a lot of reasons, just simply don't trust big institutions. Unfortunately for you, they don't even necessarily trust the media.
Es gibt viele Gründe, warum Menschen heute Parteien, Medien oder auch Unternehmen nicht mehr vertrauen. Am meisten Vertrauen wird heute dem eigenen Freundeskreis geschenkt. Das beste Marketing zielt also auf jene Kunden, die heute schon von ihren Produkten überzeugt sind. So hat das Obama-Team die sozialen Medien für ihre Sache genutzt. Ob sie damit auch wankelmütig auf ihre Seite ziehen konnten, das weiß aber auch Teddy Goff nicht. Wir können zwar nahezu perfekte Analysen zu Klickraten auf Produktewerbung im Internet erstellen, wir wissen aber erst wenig darüber, ob Kunden diese Produkte im Laden tatsächlich kaufen. An der Urne, im Laden, in der realen Welt. Dort wird schließlich aber über Sieg oder Niederlage entschieden. Auch soziale Netzwerke haben also Grenzen.
Charles Liebherr. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Darauf müssen sich die Bewohner von New York ein Jahr nach dem verheerenden Jahrhunderthurrikan Sandy einstellen. Trotzdem haben es die Verantwortlichen bisher nicht geschafft, einen umfassenden Katastrophenschutz aufzubauen. An teuren Vorschlägen mangelt es allerdings nicht. Der Bericht von Max Böhnl aus New York.
We have zero protection. There's nothing. There used to be a beach that protected. There used to be a boardwalk that protected this neighborhood.
Wir sind völlig ungeschützt. Davor gab es hier einen Strand und eine Strandpromenade, aber das ist alles weg.
Dangerous.
Das sagt Jim Caroli kurz nach dem ersten Jahrestag von Sandy. Caroli hatte damals sein Häuschen in Freeport auf Long Island aufgeben müssen. Keller und Erdgeschoss zerstört, der erste Stock unbewohnbar. An einen Wiederaufbau ist nicht zu denken, denn dafür reichen die $85,000, die er von der Versicherung erhalten hat, nicht aus. Auf Geld von der Washingtoner Katastrophenschutzbehörde wartet Caroli bis heute. Dazu kommt, dass heute keine Bank für ein Haus in dieser Lage so nahe an der Küste eine Hypothek vergibt. Die Kommunen stecken zwar Geld in die Verbesserung der Infrastruktur, und die, die es sich leisten können, lassen ihre Häuser für $100,000 auf Pfähle heben. Während aber die weniger Bemittelten frustriert warten, legen die Wohlhabenden bloß Verbandszeug an, bis zum nächsten Jahrhundertsturm. So beschreibt jedenfalls der Geologe Rob Young, der auf Meeresküsten spezialisiert ist, die Situation.
We spend billions of dollars rebuilding coastal communities.
Wir geben Milliarden von Dollars für den Wiederaufbau von Küstengebieten aus. Wir heben hier ein paar Gebäude an, verändern dort ein bisschen was an der Infrastruktur, aber im Prinzip bleibt alles, wie es ist, und zwar genau dort, wo irgendwann wieder ein Sturm zuschlagen wird. Ein Großteil der Küstengegenden müsse umgesiedelt werden, meint er. Solch radikales Umdenken ist für den New Yorker Katastrophenplaner Seth Pinsky schlichtweg wirklichkeitsfremd. Pinsky war federführend dabei, als der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg im Juni eine Arbeitsgruppe mit Langzeitplänen beauftragte. Teile von Manhattan seien stark gefährdet, das räumt Pinsky ein. Aber dass Hunderttausende wegziehen, undenkbar.
We're dealing with 400 years of settlement here in New York City, and
New York ist 400 Jahre alt. New York City hat 70.000 Gebäude mit einer Fläche von vielen Millionen von Quadratmetern. Völlig unrealistisch, das aufzugeben, mit den Menschen, ihren Arbeitsplätzen, ihren Wohnungen und dieser Infrastruktur. Die Umsetzung des Bloomberg-Plans würde $20 Milliarden kosten. Dazu gehören Flutsperren an strategischen Stellen. Umgesetzt worden ist davon bisher aber nichts. Kurzfristig ist in New York allerdings durchaus etwas geschehen. Die Stadt wird beim nächsten großen Sturm viel mehr Rettungsboote, mobile Tankwagen und Notfallgeneratoren zur Verfügung stellen. Das Elektrizitätswerk in Downtown Manhattan, das vor einem Jahr einen Totalausfall hatte, und das Telekommunikationssystem sind inzwischen komplett wasserdicht und sturmfest gemacht worden. Das salzige Meerwasser kann ihnen nichts mehr anhaben. Auch das gigantische U-Bahn-System soll einigermaßen sicher sein. Und selbst bei den Tunneln wurde erfolgreich mit aufblasbaren Dämmen und mit Stöpseln experimentiert, die Schächte verblompen können. Trotzdem, der Katastrophenschutz bleibt Flickwerk. Das sagt zum Beispiel Joe Leader, ein für Tunnel zuständiger Ingenieur.
If I made this airtight and we did not allow the 66 million gallons of water that we pumped out to come into our system.
Wenn ich die Tunnel mit Pfropfen vor den Wassermassen schütze, dann bleibt die Frage, wo fließt es dann hin? Es wäre auf den Straßen, in den Kellern und in den Erdgeschossen aller Gebäude außenrum. So ein Riesenproblem müsste deshalb regional in einem Masterplan angegangen werden. In einem Masterplan, wie ihn Planer und Politiker etwa in den Niederlanden erfolgreich umsetzten. Aber daran ist in den USA nicht zu denken. Denn das Kompetenzgerangel zwischen Washington und den Einzelstaaten ist zu groß. Ebenso wie die Kosten, die solch ein Projekt verschlingen würde.
Das war Max Böhnl aus New York und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Georg Auftermauer, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.